Wir haben Hunger. Und dieses Thema, also es ist wirklich so, seit einem halben Jahr habe ich eigentlich diese Predigt schon. Und heute Morgen darf sie endlich raus. Und ich hoffe, dass ihr genauso ready seid wie ich. Weil wenn du eine Sektflasche ein halbes Jahr schüttelst, das wird... Okay, ich glaube, dass es inhaltlich eine wichtige Predigt für uns wird. Es sind alle Predigten absolut wichtig, die wir predigen. Aber ich habe bei dieser irgendwie so ein richtiges Drängen, diese Botschaft zu predigen. Ich glaube, dass es uns auch Richtung geben wird als Gemeinde und einfach mein Herzschlag ist für das, was Gott tun soll und tun wird. Und ich glaube, dass es auch eine wichtige Predigt ist für dich heute Morgen, weil du heute nach dem Gottesdienst sagen kannst, da bin ich dabei, da sehne ich mich auch nach. Oder du kannst sagen, das geht an meinem Verständnis von Kirche völlig vorbei und es ist okay, mit allen Konsequenzen, okay? Okay? Und um euch gleich am Anfang vollständig zu irritieren, der Bibeltext, den wir heute anschauen, steht im Alten Testament im Buch Ruth. Im Buch Ruth. Und ganz kurz, ein weiser Bibellehrer, den ich so sehr liebe, hat mir beigebracht, Kontext ist King. Deswegen möchte ich dich ganz kurz mit hineinnehmen, wo so dieses Buch Ruth steht. Okay, also Mose hat Israel, Gott hat Israel durch Mose aus Ägypten befreit. Sie sind durch die Wüste gewandert und dann kam irgendwie nach 40 Jahren diese neue Generation mit Josua und sie haben gemeinsam das verheißene Land eingenommen und dann war sie in diesem Land und dann hat Israel so einen Kreislauf durchlebt. Es war immer so, sie haben sich von Gott abgewendet und dann ging es richtig schief. Irgendwelche Kriege und Plagen und sonstige schlimme Dinge. Dann haben sie Gott zu Gott gerufen. Dann hat Gott in seinem Erbarmen einen Richter eingesetzt, der sie wieder ein bisschen in Spur gebracht hat. Das ist das Buch Richter. Und dann haben sie sich wieder von Gott abgewandt. Und dieser Kreislauf ist in diesem Buch Richter 7-mal. Und am Ende, also du kannst so denken, so nach 7-mal kann man es langsam mal gelernt haben, aber... Wir schelten nicht mit Israel, wir sind genauso schwer vom Begriff. Und am Ende dieser Zeit der Richter, kurz bevor die Könige eingesetzt werden, kommt das Buch Ruth. Okay? Das ist so ein bisschen der geschichtliche Kontext. Und ich lese vor aus dem Buch Ruth, Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Und ihr dürft gerne hier mitlesen. Da heißt es: Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naemi, seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naemis Mann, starb und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der eine war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann alleine übrig blieb. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. Sie verließ den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr, und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Bis hierhin. Gott, wir danken dir so sehr für dein Wort. Und dein Wort ist nicht einfach nur irgendwie Text, sondern ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du es uns heute Morgen lebendig machst, dass du es uns aufschließt, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass du uns ermutigst und erbaust und auch herausforderst, dass du uns lehrst. Und ich danke dir, Gott, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass es Herzen und Leben verändert. Und ich bitte dich, dass es in unserem Leben Frucht bringt. Amen. Das ist die Geschichte. Und also nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wenn du so mit der Schlachter 2000 Übersetzung nicht ganz klarkommst. Diese Familie wohnt in Bethlehem, also in Israel. Sie wohnt in dem verheißenen Land und es entsteht eine Hungersnot. Und diese Hungersnot muss so schlimm sein, dass sie sagen, wir verlassen unser Zuhause, wir verlassen unsere Stadt, um nach Moab zu reisen. Ey, und du musst wissen, so Moab war nicht einfach irgendein nettes Nachbarland oder so, sondern Moab hat Israel vor kurzer Zeit für über 18 Jahre unterdrückt. Moab betet nicht den Gott Israels an, sondern in Moab ist ein furchtbarer Götterkult und Götzendienst. Moab ist so 230 Kilometer ungefähr von Bethlehem entfernt. Und Moab ist übrigens ein Volk, das aus Inzucht entstanden ist, okay? So ein bisschen Bibel-Insider-Wissen, wenn du auf der nächsten Party angeben möchtest, wie ist Moab entstanden, ich weiß es. Die Töchter von Lot haben in einer Höhle mit ihrem Vater geschlafen, um ihm Nachkommen zu bescheren. Kennt ihr die Story? Und der erste Sohn, der daraus geboren wurde, aus diesem verkehrten und perversen, der gute Mann hieß Moab. Und man sagt, dass er der Stammvater dieses Volkes ist. Also das ist der Ort. Du kannst dir vorstellen, die Hungersnot muss heftig sein, wenn man freiwillig an so einen Ort geht, um Essen zu bekommen, oder? Und sie gehen dahin und wir müssen uns vorstellen, so Namen stehen in der Bibel ja auch nicht so zum Spaß da. Namen haben gerade im Hebräischen eine ganz besondere Bedeutung und beschreiben den Charakter der Menschen. Und der Vater hier heißt Elimelech, was übersetzt bedeutet, mein Gott ist König. Und Naemi bedeutet übersetzt, die Liebliche. Und weißt du, wie die beiden Jungs heißen? Kilion und Machlon. Wenn du Namen für deine Söhne suchst, nimm nicht einen von den beiden. Die Übersetzung ist Kränklichkeit und Verschmachten. Also die Übersetzung ist, mein Gott ist König, reist mit seiner Lieblichen und seinen beiden Söhnen Kränklichkeit und Verschmachten in das Gebiet, wo Götter angebetet werden. Okay? Also das ist die Story. Und wenn sie dann in Moab sind, dann erleben sie eine Tragödie. Der Ehemann stirbt. Die beiden Jungs, Kränklichkeit und Verschmachten, lachen sich Frauen an, die Jesus nicht kennen, sondern die Götzen anbeten. Und sie werden zu Schwiegertöchtern von Naemi. Und Kränklichkeit und Verschmachten bleiben auch auf der Strecke und sterben auch. Und dann steht Naomi da mit ihren beiden Schwiegertöchtern, die Götzen anbeten. Und sie waren 10 Jahre lang in Moab, bis der Moment kam, wo sie in dem Gebiet von Moab gehört haben, dass der Herr sein Volk heimgesucht hat. Und dann geht sie zurück nach Bethlehem. Es ist nur noch eine Schwiegertochter mit dabei. Die andere Orpa sagt, ich bleibe doch dort, aber Ruth geht mit. Und sie kommen nach Bethlehem. Und dann entsteht so eine coole Love Story mit Boas und so weiter. Die darfst du zu Hause nachlesen, okay? Aber die Familie verlässt Bethlehem. Und das ist der Punkt. Aufgrund einer Hungersnot. Und jetzt schneide ich an, was ich dir bislang vorenthalten habe. Weißt du, was Bethlehem übersetzt bedeutet? Haus des Brotes. Sie verlassen das Haus des Brotes, weil es kein Brot im Haus des Brotes gibt. Weißt du, ich glaube, es gibt einen einfachen Grund, warum Menschen die Kirche verlassen. Weil es kein Brot im Brothaus gibt. Es gibt kein Brot. Laut dem Statistischen Bundesamt sagen 50% der Deutschen, dass sie Christen sind. Davon besuchen circa unter 5% einen Gottesdienst. Im letzten Jahr sind um die 900.000 Menschen aus der Kirche ausgetreten. Fast 1 Million Menschen innerhalb von einem Jahr, was absoluter Rekordwert ist. In Deutschland haben wir circa 84 Millionen Einwohner und unser Bund, der übrigens einer der größten Bunde von Freikirchen ist, erreicht knapp 195.000 Menschen, was 0,2% von Deutschland ist. Und ganz ehrlich, ich glaube, es liegt nicht daran, dass die Leute nicht hungrig sind. Ich glaube, es liegt daran, dass es kein Brot im Brothaus gibt. Und Naomi und ihre Familie, die machen etwas, was jeder mit gesundem Menschenverstand tut. Ey, wenn es hier kein Brot gibt, wenn ich hier verhungere, dann gehe ich halt dorthin, wo ich irgendwie durchkomme, oder? Ganz ehrlich, würden wir genauso tun. Wenn ich hier verhungere, dann gehe ich dorthin, wo ich irgendwie überlebe. Und warum strömen die Menschen zu Millionen in Bars und in Clubs und in virtuelle Welten und flüchten sich in Social Media und Suchtmittel und Alkohol und in das Okkulte, das übrigens boomt? Weil sie versuchen, irgendwie durchzukommen. Ganz einfach. Der Hunger ist so groß. Und wenn man in der Kirche nicht das findet, was man braucht, dann geht man halt woanders hin. Und weißt du, ich mache den Leuten gar keinen Vorwurf. Ich glaube, dass sie nachgeschaut haben. Ich glaube, dass ihre Eltern und Freunde nachgeschaut haben. Und sie ihnen berichtet haben von der großen Reklame. Brigitte, du kannst gerne mal dieses Bild reinmachen. Von der großen Reklame und den leeren Regalen. Und sie kommen nach Hause und sie sagen, ey, ich habe alles Mögliche erlebt, aber Gott nicht. Da war keine Gegenwart Gottes in der Speisekammer. Da waren Büros voll mit Backrezepten und teure, gute Öfen. Aber die waren alle kalt. Da waren leere Regale. Und auf dem Teppich lagen noch ein paar alte Krümel rum aus vergangenen Zeiten. Aber der geistliche Hunger dieser Welt ist so groß. Ihr Lieben, alle möglichen Verschwörungsideologien sind am Boomen. Die Menschen glauben jeden Quatsch. QAnon ist eine der größten Bewegungen, die es jemals gab. Laut einer Studie glauben 14% aller US-Amerikaner an QAnon. Und die haben über 330 Millionen Einwohner. Die Leute geben sich mit allen möglichen Fälschungen zufrieden, weil sie nicht wissen, wo sie das Echte finden können. Und Achtung, jetzt kommt eine gewagte These. Ich glaube, der Grund dafür ist der, dass in den meisten Clubs genauso viel von Gott ist wie in den meisten Kirchen. Oh, hat er es echt gesagt? Und ich glaube, dass wir als Kirchen allgemein die Leute damit anlocken, dass es hier Brot gibt. Und wenn sie kommen, sind sie irgendwie genauso schnell wieder weg und genauso hungrig wie vorher. Und weißt du, wir reden die ganze Zeit über Brot. So, was genau bedeutet das Brot? Das hat übrigens meine Frau gebacken. Sie ist im Brotback-Game und ich supporte es komplett, weil es so gut schmeckt. Und in der Stiftshütte lagen immer so auf so einem Tisch Schaubrote. Und diese Brote, die nennt man auch nicht nur Schaubrote, sondern Brote des Angesichts. Brot ist ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Jesus selbst sagt im Johannesevangelium: Ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Brot schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und weißt du, was mein Herzschlag ist? Wir brauchen keine besonderen Programme. Wir brauchen keine besonderen Events. Wir brauchen keine besonderen Strategien. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Wir brauchen Begegnung mit Jesus. Und ich will, dass er hier ist, nicht nur als Zuschauer, sondern als Hauptdarsteller. Ich will, dass er hier ist, koste es, was es wolle. Und was ich beunruhigend finde, ist, dass wir oftmals selbst nicht blicken, dass uns etwas fehlt. Wir finden auf dem Boden so alte Krümel von früher, so alte Krümel aus der Vergangenheit und dann sagen wir, ha, ich war dabei, schaut mal her, als Gott damals gewirkt hat. Wir hatten Gebetsversammlungen und der Herr war mitten unter uns. Versteht mich nicht falsch, ich wertschätze das, was Gott früher getan hat. Aber ich will sehen und erleben, wie Gott nicht nur früher gewirkt hat, sondern wie er heute wirkt, wie er heute Leben verändert. Ganz ehrlich, wie lesen wir unsere Bibel? Also, weißt du, wenn du die Apostelgeschichte liest, liest du sie dann so, oh, wow, okay, da wieder einer geheilt, dann ist das passiert, dann wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, dann waren da Feuerzungen, ja, okay, gut. Oder keine Ahnung, macht es was mit dir? So, stellen wir fest, dass wir nicht da sind? Stellen wir fest, dass uns was fehlt? Wir denken so, oh, ist doch eigentlich ganz nett hier, oder? Hey, wir haben den besten Kaffee von Durlach. Was will man mehr? Wir sind irgendwie zufrieden. Oder zumindest sind wir nur so wenig beunruhigt, dass wir nicht bereit sind, etwas dagegen zu unternehmen. Und diese Leere verbergen wir vor anderen und vor uns selbst. In den Zeiten von Jesus, da gab es einen Tempel und vielleicht erinnerst du dich dran, dass vor dem Allerheiligsten ein richtig fetter Vorhang war. Okay? Und da durfte einmal im Jahr der hohe Priester rein. Und die Priester waren ganz besorgt um diesen Raum. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Es war seit über 500 Jahren keine Bundeslade mehr drin. Was haben sie versteckt hinter dem Vorhang? Was haben sie vor dem Volk versteckt? Was haben sie vor sich selbst versteckt? Herrlichkeit war da keine drin. Ey, und ich wünsche mir, dass wir nicht so wie diese Pharisäer sind, die so, oh, das verstecken wir jetzt vor allen und vor uns selbst und machen da so Tamtram rum, was da ist und dann machst du auf und dann siehst du das dahinter. Oh wow, seit 500 Jahren keine Bundeslade mehr da. Oh nein. Ihr Lieben, mein Verständnis von der Bibel ist folgendes. Die Apostelgeschichte ist nicht der Höhepunkt der Kirche von Jesus, sondern die Apostelgeschichte ist der Startschuss der Kirche von Jesus. So begann alles. Aber so endete es nicht. Und ich wünsche mir so sehr, dass die Gegenwart Gottes wieder die größte Priorität seines Volkes ist. und nicht irgendwelche belanglosen Randthemen. Wir können uns zu Tode organisieren, zu Tode planen, zu Tode verwalten. Wir können Strategien entwerfen und Budgetpläne und Neubauten errichten, wenn es sein muss. Aber wenn Gott nicht drin ist, dann ist es unnötig. Dann ist es unnötig. Und ich sehne mich danach, dass wir nicht nur drüber reden, nicht nur drüber lesen, sondern dass wir Gott erleben, dass wir ihn erfahren. Ich lese so viel Bücher von Männern Gottes und von Erweckung und ich merke, das macht was mit mir. Weil ich es satt habe, das nur zu lesen. Ich will es erleben. Gott, ich will dich erleben. Ein Mensch mit Erfahrung ist niemals dem ausgeliefert, der nur Argumente hat. Ich will einfach bleiben. Und Jesus lieb haben. Und mit diesem Blinden aus dem Johannesevangelium sagen, ey, keine Ahnung, wovon du redest. Alles, was ich weiß, ist, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Wir haben vielleicht keine Ahnung von deinen ganzen Studien. Wir haben vielleicht nicht ganz so viele Bücher gelesen. Wir haben vielleicht keine Ahnung von deinen ganzen Strategien, wie man Gemeinde baut. Aber ich will, dass wir sagen können, aber wir haben Gott erlebt. Du liest über ihn, du hörst 1000 Predigten von ihm, das ist schön und gut, das mache ich auch, aber weißt du was? Ich esse mit ihm zu Abend, ich unterhalte mich mit ihm bis tief in die Nacht, ich schaue ihm in die Augen, ich verbringe Zeit mit ihm, ich kenne ihn. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die Gott kennt, die mit ihm Gemeinschaft hat, dass zwischen dem Herz Gottes und deinem Herz, dass da nichts dazwischen passt. Und ich glaube, wenn das passiert, wenn wir mit ihm verbunden sind, er ist der Weinstock, wir sind die Reben, wenn wir in ihm drin sind und er in uns. Ich glaube, nicht nur die 2 Stunden Sonntagmorgen, sondern auch die ganzen restlichen in der Woche werden sich maßgeblich verändern. Und so, weißt du, wenn wir über die Gegenwart Gottes reden, so, ich weiß, dass Gott überall ist, okay? Er ist allgegenwärtig, ja. Aber weißt du, ich glaube, dass trotzdem in unserer Gemeinde zu viel von Menschen und zu wenig von Gott ist. Und ich sehne mich danach, dass Gott sich hier lagert und dass hier eine Dichte seiner Gegenwart ist. Dass Gott hier nicht im Raum ist als Beobachter, und sagt, mal sehen, was sie heute alles vorbereitet haben. Lass mich raten. Begrüßung. 2 Lieder. Predigt. Sondern, dass er das Ruder in der Hand hat. Dass wir lernen, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Ich sehne mich danach, dass er wirken kann, wie er es möchte. Und dass wir ihm nicht im Weg stehen. Ich sehne mich danach, dass wir hier so Damaskus-Erlebnisse haben, wie Paulus hatte. Also, dass die Gegenwart Gottes uns vom Esel haut. So. Also so einfach, Gott ist so am Wirken, dass du nicht mehr auf deinem bequemen Stammplatz sitzen kannst. Ich sehne mich danach, dass Gott Menschen verändert. Und ich rede nicht von irgendwie ein bisschen Gänsehaut und oh, meine leichten Kopfschmerzen wurden noch leichter, sondern wir glauben an einen Gott, der auch heute noch heilt und befreit und errettet. Jesus sagt, wenn du mir vertraust, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du mir vertraust, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und in Jesaja 6, da singen die Engel, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Und die Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und ich frage mich, wie soll die Herrlichkeit Gottes die Straßen und Kneipen und Arbeitsplätze und Vereine erfüllen, wenn sie nicht mal im Haus Gottes fließen darf? Ihr Lieben, es muss anfangen. Und es beginnt. Es beginnt. Aber weißt du was? Es beginnt. In seinem Haus. Und es bleibt nicht in seinem Haus. Erweckung beginnt in den Herzen von den Nachfolgern von Jesus. Aber Erweckung bleibt nicht in den Herzen. Ich will nicht, dass wir zu einer Soaking-Gemeinde werden, die die ganze Zeit nur genießt und genießt und genießt und konsumiert und genießt und konsumiert. Und es war so schön in der Herrlichkeit Gottes. Hey, wenn du so unterwegs bist, dann wirst du irgendwann zu einem stinkenden Tümpel, wenn es nicht rauskommt. Ich will, dass wir bei Gott auftanken, dass wir mit ihm verbunden sind und dass wir es fließen lassen. Dass wir die Botschaft von Jesus in diese Welt tragen und nicht in Debatten, nicht in Überredungskunst, sondern in Vollmacht. In Hesekiel, da beschreibt der Prophet so eine Vision, die er hatte. Und zwar beschreibt er von einem Wasserstrom. Und er beschreibt, wie ihn ein Engel in diesen Strom geführt hat. Und dann beschreibt er so diesen Prozess. Zuerst ging es ihm bis zum Knöchel, dann bis zum Schienbein, bis zum Knie, bis zur Hüfte. Und dann heißt es, und irgendwann wurde es zu einem reißenden Strom, durch den man nicht mehr gehen konnte, man musste schwimmen. Und wisst ihr, ich glaube, dass das ein Bild auch für unsere Gemeinde ist. Ich merke, und ich kann mir gut vorstellen, dass ich da nicht der Einzige bin, dass Gott was tun möchte. Ich merke, dass da Aufbruch da ist. Und ich glaube, dass es kein einmaliges Initialerlebnis gibt. Sondern ich glaube, dass wir als Gemeinde jeden Tag die Entscheidung treffen müssen, einen Schritt tiefer reinzugehen. Einen Schritt weiter reinzugehen. Im Vertrauen. Wenn du mir vertraust, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Okay, ich vertraue dir. Wenn du mir vertraust, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Nicht von 0 auf 100. Sondern es wird Schritt für Schritt sein. Und weißt du, wo dieser Strom herkommt? Hesekiel 47, Vers 1. Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor. Der Tempel war der Ort, wo alles anfing. Und ganz kurz, dieses Gebäude ist nicht der Tempel. Okay? Du bist der Tempel. Wir sind der Tempel von Jesus. Wir sind die Gemeinde und aus dir werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn es im Brothaus kein Brot gibt, dann muss man eben dorthin, wo es irgendetwas Essbares gibt. Und wir dürfen die Menschen nicht dafür verurteilen, dass sie der Kirche weglaufen. Beschuldige die Hungrigen nicht, dass sie woanders suchen. Und mein Ziel für heute Morgen ist nicht irgendwie, dass wir alle so mit einem schlechten Gefühl rausgehen und nein, wir schaffen es überhaupt nicht so, sondern ich will einfach nur diese Dringlichkeit und Notwendigkeit aufzeigen, dass wir, wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir dorthin schauen, was Gott in anderen Ländern tut, dass wir Defizite haben, oder? Und so, weißt du, und ich finde, es beginnt mit so einer Iststandsanalyse. So, wir können sagen, uns fehlt was. Wir wollen mehr Brot im Haus und keine leeren Regale. Weil wenn die Menschen hier kein Brot finden, dann sind sie gezwungen, woanders nach Brot zu suchen. Und jetzt kommt das große Dilemma, ihr Lieben. Das große Dilemma. Die Alternativen dieser Welt sind tödlich. Denk zurück an unsere Geschichte. Moab raubt Naomi die Lebenskraft. Moab trennt sie von ihrem Ehepartner. Moab kostet ihr beide Söhne. Sie war 10 Jahre dort. Sie ging als vierköpfige Familie hin. Und am Schluss hat sie eine einzige Schwiegertochter. Und weißt du, ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass da steht, die Söhne aber hießen Kränklichkeit und Verschmachten. Und ich glaube, dass es auch kein Zufall ist, dass man seine Kinder so nennt. So, du machst es ja nicht, um in ein neues Land zu reisen, dass die in der Schule richtig eins drauf bekommen. Haha, Kränklichkeit und Verschmachten. Die lassen wir mal rum auf dem Schulhof. Es ist so nennt man seine Kinder nicht, um sie zu ärgern. Da steckt eine Botschaft drin. Ich glaube, dass diese zwei Jungs eine Generation repräsentieren, die in einer Hungersnot groß geworden sind. Und jetzt pass auf, ich glaube, dass diese Jungs für die neue Generation steht, die in einer Hungersnot groß werden, die noch nicht vom Brot des Lebens gekostet haben. Und weißt du, Gott hat keine Enkelkinder. Jede Generation muss seine Gegenwart erleben. Und deine Kinder dürfen nicht deinen Glauben leben, sondern deine Kinder müssen Jesus begegnen und ihren eigenen Glauben entwickeln, der stärker ist als dein Glaube. Ey, ganz ehrlich, diese Generation Z, also es gibt ja so Generationsforscher, geben den ganzen Generationen immer irgendwelche Namen und probieren sie zu charakterisieren. Und diese neue Generation, die jetzt gerade den Arbeitsmarkt flutet, wird Generation Z genannt. Und ich glaube, es gab bislang keine Generation, die von Anfang an so viel geschimpft wurde wie diese junge Generation. Man probiert es immer an Jahreszahlen festzumachen und es ist so ab dem Jahrgang 1995 aufwärts. Okay? Also ich bin 94, ich bin, ja. Ich bin Millennial. Ich bin von meinen Werten und von meiner Verbindlichkeit Millennial. Aber jetzt pass auf, diese neue Generation. Es wird über sie gesagt, dass sie so die ganze Zeit nur am Screen sind, dass sie unverbindlich sind, dass man sich auf sie nicht verlassen kann, dass sie nicht arbeiten wollen. Ey, wir haben eine der größten Wirtschaftskrisen und die wollen eine 4-Tage-Woche. Come on. Wie soll das funktionieren? Die wollen nur Freizeit, die wollen nur machen, was ihnen Spaß macht. Und die werden richtig runtergeputzt. Die, weil ich eine, ja, okay. Weißt du, ich frage mich, was muss Gott in diese Generation gelegt haben? Was muss Gott mit dieser Generation vorhaben, wenn der Teufel sie von Anfang an versucht, so klein zu machen? Wisst ihr, wo ich raus will? Weißt du, was die Generation Z auszeichnet, laut Generationsforschern? Sie machen nicht jeden Quatsch wie ihre Eltern, sondern sie legen den Fokus auf Dinge, die sie mit Sinn und mit Zweck erfüllen. Sie mögen nicht die Fleißigsten sein, sie mögen unverbindlich sein, aber ich glaube, wenn diese Generation etwas gefunden hat, was ihrem Leben Richtung gibt, was sie mit Sinn erfüllt, dann spielt für sie Finanzen und Arbeitszeit keine Rolle, dann geben sie ihr Leben für diesen Sinn. Das ist die DNA der Generation Z. Nicht nach der Bibel, sondern nach Generationsforschung. Und ich frage mich, was kann Gott mit einer solchen hingegebenen Generation anstellen, wenn sie sagen, der Grund, warum ich atme, der Grund, für den ich lebe und der Grund, für den ich sterbe, ist nicht der, dass ich Heckklappen von Daimler Benz zusammenschraube oder dass ich reichen Leuten Dinge verkaufe, dass sie noch reicher werden, sondern der Grund, für den ich lebe, ist den Armen die frohe Botschaft zu bringen, die Verzweifelten zu trösten, Freiheit auszurufen für die Gefangenen und ihnen zuzurufen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der auch heute noch errettet und befreit und heilt. Das hat sich kurz nach Predigen angefühlt. Ich glaube, Gott hat was mit dieser jungen Generation vor. Und pass auf. Er hat etwas Großartiges mit dieser Generation vor. Und du bist nicht als Zuschauer dabei. Weißt du, die Sache ist die, wenn auch mehr junge Menschen in diese Gemeinde kommen, und ihr müsst euch darauf einstellen, dann werden Dinge passieren und Dinge laufen und sie werden Dinge sagen und sie werden Dinge anhaben, die dir nicht gefallen. Und ich flehe dich an. Sei, wenn du schon ein bisschen älter bist, sei für diese Generation Oma und Opa. Sei für diese Generation Mama und Papa. Weißt du, Ruben und ich, wir haben Fußball gespielt Ziemlich hochklassig, Kreisklasse C. Das ist die höchste Liga, wenn du alle Ligen umdrehst. Also wir waren... Und ja, es hat Spaß gemacht. Und weißt du, wer jeden Sonntag mit auf dem Sportplatz war? Die Hooligans von Wirschbach. Oma Anni und Opa Franz. Jeden Sonntag waren sie da. Der Opa hatte die Klappstühle im Kofferraum. Sie haben sich da hingesetzt. Und sie haben ihren zwei Jungs zugejubelt. Sie haben sie angefeuert. Ey, und ich wünsche mir so sehr, dass du, wenn du älter bist, dass du nicht derjenige bist, der sagt, oh, das ist viel zu laut. Wo soll denn das hinführen? Was hast denn du an? Was redest du da? Ich verstehe dich nicht. Rede Deutsch mit mir. Sondern, dass du derjenige bist, der an der Seitenlinie steht und der ihn zuruft und sie anfeuert und der sie umbetet. Ganz ehrlich, ich bedauere alle Gemeinden, die nur junge Leute haben. Und es ist mein voller Ernst. Weil da steht kaum jemand hinten dran, der betet. Und deswegen bin ich so dankbar, dass wir hier alle Generationen vertreten haben. Und es ist dein Auftrag, es ist hier kein Generationswechsel. Es ist ein Aufbruch der Generation. Wir gemeinsam werden Reich Gottes bauen. Und du kannst alt sein, aber du darfst nicht kalt werden. Und solange der Puls in deinen Adern schlägt, hat Jesus was vor mit dir. Und du musst, Jesus sei die Ehre. Komm auf mit dem halben Klatschen, wir geben ihm die Ehre. Gott hat was vor mit dir. Und weißt du was? Wenn wir Taufgottesdienst feiern, du musst keine Stühle tragen. Du musst keine Tische tragen. Ey, das machen wir gerne. Ganz ehrlich, deswegen trainieren wir doch, oder? Dass wir Tische tragen können, wenn wir gemeinsam feiern. Aber ich flehe dich an. Bete und feuere an. Okay? Okay, wo waren wir? Noch ein Wort an die, keine Ahnung, wie sagt man, mittlere Generation. An euch Babyboomer und Generation X. Weißt du, ich glaube, dass ihr auch eine extrem wichtige Rolle spielt. Aber nicht nur im Gebet. Sondern ich hatte gestern Abend so dieses Bild des Spielertrainers. Weißt du, im Fußballverein gibt es manchmal Spielertrainer, weil sich gute, solche Vereine, wo ich gespielt habe, einfach keinen richtigen Trainer leisten können. Und es einfach immer Personalmangel gibt so. Da wird alles zusammengekarrt, was irgendwie zwei Beine hat und laufen kann. Und es gibt Spielertrainer und das bedeutet, dass diese Person das Team coacht und mit auf dem Platz steht. Und ich glaube, dass das ein Bild für diese mittlere Generation ist. So, du hast so viel zu geben. Du hast so viel gelernt. Und ich bitte dich, dass du die junge Generation an die Hand nimmst. Aber nicht nur irgendwie aus dem Eck ihnen zurufst, sondern dass du mit ihnen auf den Platz läufst. Okay? Ich mache es nicht weiter aus. Ich glaube, wir haben es verstanden. Und Naomi steht am Ende da in diesem fremden Land mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Und dann kommt die beste Stelle. Sie hört ein Gerücht. Sie hat im Gebiet von Moab etwas gehört. Diese Neuigkeiten haben sich so schnell ausgebreitet. Ohne Internet, ohne Werbung, ohne Fernsehen, ohne Radio. Ey, wenn Gott was tut, dann funktionieren die Buschtrommeln. Und sie funktionieren schnell. Bitte mach nochmal kurz diese Stelle, wo dieses rot markiert ist. Ich liebe es. Denn sie hatten im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht hat und ihm Brot gegeben hat. Der Herr hat sein Volk heimgesucht und der Herr hat seinem Brot, er hat seinem Volk Brot gegeben. Keine besonderen Leiter, keine besonderen Strategien. Der Herr hat. Und diesmal, als Naomi da in Moab stand, diesmal war es anders. Vielleicht hat sie vorher schon Gerüchte gehört. Ich denke, sie hat oft mit dem Gedankenspiel nach Hause zu gehen. Aber diesmal war es anders. Nicht nur das Zuschaustellen von nichts, kein Rinnsal, nicht nur alte Krümel auf dem Teppich, die in irgendwelchen Videofilmen vergrößert werden, dass es nach mehr aussieht. Nein, da ist wirklich wieder Brot. Da ist Brot im Haus des Brotes. Gott ist wieder in seiner Kirche. Gott ist in seinem Tempel. Freunde, wenn das geschieht, dann können wir die Menschen in unseren Gebäuden nicht mehr unterbringen. Egal wie viele Gottesdienste wir feiern. Wenn das geschieht, dann werden die Hungrigen kommen, wenn Brot in seinem Haus ist. Und ich glaube, dass es mehr gibt, als wir wissen, von Gott mehr gibt, als wir wissen oder vorstellen können. Ich glaube, dass er mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder erdenken können. Aber wir dürfen uns mit dem Status quo nicht abfinden, weil es uns daran hindert, ihn zu bedrängen und um Brot zu bitten. Okay, ich glaube, es reicht für heute. Die Band kann sich gerne bereit machen. Es reicht für heute bedeutet nicht, dass wir fertig sind, okay? Es bedeutet so, dass ich langsam Richtung Landung übergehe. Wisst ihr, ich glaube, dass Gott, so wie es in der Offenbarung steht, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und das, weißt du, diese Bibelstelle benutzen wir oft, um irgendwie Verlorene so auf einen Bekehrungsaufruf hinzuführen. So. Gott steht da und er klopft an deinem Herz. Und das ist schön und gut, aber dieser Brief in der Offenbarung ist an eine Gemeinde gerichtet. Ist an eine Gemeinde gerichtet. Und da sagt Jesus, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Und ich stelle mir so vor, wie Jesus vor unserer Tür steht. Und er sagt, ich habe was mitgebracht. Ich bin das Brot des Lebens. Ich will mich unter euch verteilen. Wenn ihr mir vertraut, werdet ihr meine Herrlichkeit sehen. Und ich stelle mir so vor, wie wir drin sitzen und sagen, hör mal auf zu klopfen hier. Wow, schaut euch mal an, was da früher war. Warte, hör mal auf zu klopfen. Ich bin gerade so beschäftigt. Ich muss noch was planen, noch Strategien entwerfen. Ich muss noch Sonstiges und Jenes tun. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir heute Morgen als ersten Schritt erkennen, wir haben ein Defizit. Uns fehlt etwas. Es ist zu wenig Brot im Haus des Brotes. Und in einem zweiten Schritt, und das ist doch die Frage, die uns alle jetzt vom Hocker reißen muss, oder? Wie kommt Brot ins Brothaus? Hast du dich nicht gefragt? So die ganze Zeit, uns fehlt was und so, wie bekommen wir das? Und ich habe den 5-Punkte-Plan mitgebracht, der... Weißt du, ich glaube, die Gemeinden haben seit der letzten Erweckung probiert, die richtigen Backrezepte zusammenzustellen, aber es hat nicht funktioniert. Ja, du musst da einen Lobpreisabend machen, dann machst du da eine Fasten- und Gebetswoche, die geht 4 Tage, dann kommt 500 Gramm Mehl dazu und dann habt ihr am Schluss das Brot des Lebens. No way. Streichst dir ab, mit irgendwelchen Rezepten zu kommen. Das Einzige, was wir tun können, ist unsere Herzen bereit machen, uns zu Gott zu rufen. Wir können unsere Herzen bereit machen und wir können Gott anrufen. Der Schlüssel liegt darin, dass wir in Reinheit und Ehrfurcht vor Gott stehen und ihn im Gebet bestürmen. Okay? Ich sag's nochmal, falls irgendeiner schon müde geworden ist. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass wir in Reinheit und Ehrfurcht vor Gott stehen und dass wir ihn im Gebet bestürmen. Dass wir zu ihm rufen und dass wir lernen, wieder richtig zu beten. Ihr ältere Generation, wir brauchen euch dazu. Bringt uns bei, wie ihr früher gebetet habt. Fangt wieder selber so an zu beten, wie ihr früher gebetet habt. Wer bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Jakobusbrief, ihr habt nicht, weil ihr nicht darum bittet. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde nicht nur sagen, Gott, bitte tu was. Okay, war nichts. Dann gehen wir jetzt Rinderrouladen essen. Sondern dass wir Gott bestürmen. Dass wir bitten und betteln. Denkt an die Witwe. Denkt an den Freund, der um Mitternacht kommt und um Brot bittet. Um Brot interessanterweise bittet. So müssen wir wieder anfangen zu beten. Ey, wenn meine... Ich habe letzt, und damit schließe ich wirklich... Ich bin letzt aufgewacht und war plötzlich hellwach und dann habe ich observiert, wie meine kleine Tochter Hunger bekommt, wie Liv Hunger bekommt. Und so, ich liege jede Nacht mit zwei Frauen im Bett und ab Mitternacht sind es drei, das ist mein Leben. Du kannst mich darum beneiden. Du kannst mich auch bemitleiden. Und ich war so hellwach und dann höre ich so, und ich habe einfach so gedacht, so diesen ganzen Prozess, ich studiere jetzt einfach mal. Und ich höre so, und Ines schläft wie ein Stein. Und dann höre ich so, das schwatzt irgendwie lauter. Und Ines schläft wie ein Stein. Und dann höre ich so ein Geräusch, so. Jetzt ist dieses Geräusch. Und Ines schläft weiter. Und dann wird dieses Geräusch irgendwie lauter. Weil sie noch nicht das bekommen hat, was sie wollte. Und hast du mal ein Neugeborenes gesehen, was so richtig um Milch schreit, weil es Hunger hat? Es geht um Leben und Tod. Es ist so ernst. Du guckst dir dieses kleine Wesen an und es rastet völlig aus und es schreit und es zampelt und es ist komplett wild. Es ist so, du guckst dir an und sagst, oh, es ist wirklich ernst. Wenn ich nicht innerhalb von 4 Sekunden was tue, dann verhungert es. So, das ist so dieses Gefühl, das man hat. Und dann gehst du hin und dann bringst du es zur Mutter. Oder die Mutter holt es dich. Und dann kommt so dieser Moment. Und dann plötzlich wird alles still. Und du hast so... Es fängt an zu schlappern und so. 1. Petrus 2. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eurer endgültigen Rettung erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch schon getrunken und ihr habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Lasst uns wieder hungrig werden. Wieder hungrig werden nach Gott. Und wenn er auf das erste Schmatzen nicht reagiert, dann fangen wir irgendwann an, laute Geräusche zu machen. Und wenn er darauf nicht reagiert, dann fangen wir an zu strampeln und zu rufen, so lange, bis wir von ihm kosten dürfen, oder? Lasst uns gemeinsam aufstehen. Jesus sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und diese Gemeinde soll eine Gemeinde sein, die weiß, wie sie ihren Gott anruft. Vielleicht noch ein wirklich letztes. Oh Mann. Ja, okay. Dr. Cho ist Pastor der größten Kirche Südkoreas. Diese Kirche hat 620 Pastoren, 630 Missionare und über 480.000 Mitglieder. Und er hat Folgendes gesagt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Kirche in Südkorea und der Kirche in der westlichen Welt. Hör gut zu. Die Kirche in der westlichen Welt hat sehr viele Programme und viele Events und wenig Gebet. Die Kirche in Südkorea hat sehr viel Gebet und wenig Programme und wenig Events. Lasst uns ausprobieren, Gemeinde im Gebet zu bauen. und Gott zu bestürmen. Und ich möchte dich einladen, und die Band hilft uns dabei, indem sie einfach instrumental weiterspielt. Ich möchte dich einladen, dass wir jetzt zu Gott rufen, dass wir ihn jetzt bestürmen, dass wir jetzt sagen, Gott, wir brauchen dich. Nicht nur deine Segnung, nicht nur deine Wunder, sondern wir wollen dich als Person, wir wollen dich erleben. Komm, erheb deine Stimme. Lass uns so in unser pfingstlerisches Erbe eintreten und gemeinsam laut beten. Jetzt in diesem Moment. Ihr Alten, fangt an. Zeigt uns, wie man betet. Zeigt uns, wie man seine Hände zu Gott erhebt. Zeigt uns, wie wir gemeinsam als ein Volk, als eine Gemeinde zu ihm rufen. Komm, erheb deine Stimme. Jesus, hier sind wir als deine Kinder. Und du hörst den Schrei unseres Herzens. Und wir werden drum ringen. Wir werden beten, Jesus, weil wir dich brauchen. Wir brauchen nur dich. Keine leeren Regale, sondern wir wollen das Brot des Lebens in seiner Fülle. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Wir wollen, dass du dein Wort bestätigst mit wirkenden Zeichen und Wunder, mancherlei Kraftwirkung und durch das Ausgießen deines Heiligen Geistes. Wir wollen, Jesus, dass Menschen unserer Stadt, unsere Nachbarn, unsere Freunde, dass sie dir begegnen, dass sie errettet werden, dass sie nicht in der Hölle landen und vor die Hunde gehen, sondern dass sie dich kennenlernen. Wir wollen in deine Fülle eintreten. Wir wollen nicht vor uns hin vegetieren, bis wir irgendwann bei dir sind. Sondern lass Ströme lebendigen Wassers aus unseren Herzen fließen. Gott, wir brauchen dich. Wir rufen zu dir. Wir rufen zu dir. Wir rufen zu dir, Gott.